frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, von Bob Dylan.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound.
Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, futter meine Mentor.
Bitte widmet mir ein Diss-Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken.
Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
Hallo an alle, die schon da sind. Wir sind im Album der Woche. Ich habe hier zwei wunderbare Gäste, nämlich Niklas und Simon. Und wir haben ein wunderbares Album, nämlich das neue Album Roadrunner von Rockhampton. Ein Album, das bei mir bei der Ankündigung komplett im Chaos versunken ist. Ich wusste nicht so richtig, wann es jetzt kommt, wie es jetzt kommt. Und ursprünglich ging es ja los mit diesem Meet the Roadrunners Video von denen, glaube ich, was so die erste richtige Ankündigung war vor so vier, fünf Wochen.
Haben die, also okay, weil ich glaube, die haben schon, ne? Ja, weil die haben auf Twitter ja davor schon irgendwie immer mal wieder was angekündigt und dann haben die irgendwie Kürzel veröffentlicht und sowas. Ja.
Naja, also ich würde behaupten, es ging halt los mit diesen Twitch-Livestreams. Das so müsste letztes Jahr irgendwo wann im Sommer gewesen sein. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen ein bisschen mehr drüber reden, weil da ja auch einzelne Songs dann da schon irgendwie geteasert wurden, teilweise auch in anderen Versionen. Ich glaube, Technical Difficulties hieß das damals. Und ja, ich würde sagen, da ging es los, ohne dass die irgendwie gesagt haben, wie das Album heißt, was da groß, ja, oder ein Datum zu nennen oder sowas.
Da sind ja auch relativ viele Songs dann auf Streamingdiensten veröffentlicht worden und dann alle wieder runtergenommen worden und sind dann verschwunden. Und ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, ob es überhaupt einer der Songs, die da waren, in der Form, wie sie da rausgekommen sind, jetzt aufs Album geschafft haben oder ob es nur Fragmente genommen wurden, die dann irgendwie umgearbeitet wurden in
andere also Songs. Es gibt, ich glaube, das war tatsächlich auch geleakt alles, das war nicht von denen selbst. Es gibt auch, oder es gab zumindest mal auf YouTube quasi von Fans zusammengestellt so eine Art Album, also Technical Difficulties. Das ist auch echt geil, das klingt auch echt gut. Und da ist vor allem so aus der ersten Hälfte sind da ganz viele Songs, die fast genauso oder teilweise auch komplett verändert sind. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, so Count on Me ist fast komplett drauf gewesen. Nee, genau, der war mit einem anderen Beat drauf, aber Chain On mit JPEG Mafia, der war komplett auf dem Technical Difficulties Ding schon.
Um vielleicht kurz die Rahmung zu machen, die ich normalerweise für so ein Intro mache, ist, das Album wurde etwas. Also es hat sehr umfangreiche Credits, sagen wir es mal so. Normalerweise bei Brockhampton-Alben ja sowieso, es ist relativ viel Chaos da. In diesem Fall ist es noch mehr Chaos, auch dadurch, dass diese Entstehungsphase wohl sehr lang und durcheinander war. Wenn man sich jetzt anschaut, dass davor häufig in so Halbjahresabständen bis Jahresabständen released wurde und Ginger jetzt ja auch schon bald 2 Jahre alt wird, dementsprechend da wahrscheinlich so die bisher längste Pause in ihrer Karriere
passiert. Ja, das ist schon krass für die.
Ja, also kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, es gab ja dann mehrere Alben zwischendurch, die immer mal nicht released wurden. Also zwischen, ich glaube, vor Iridescence gab es mindestens ein Album, was nicht released wurde. Und ich glaube, danach eventuell auch noch mal eins, da bin ich mir aber nicht sicher. Und dazwischen war ja auch eine relativ lange Pause, also zwischen Iridescence und Ginger. Und soweit ich das gelesen habe, ist das Album ja quasi entstanden, weil die nicht auf Tour gehen konnten. Ja. Eigentlich war ja für den letzten, ich glaube, März, April, Mai, Juni eine Welttournee angesagt. Hätten auch in Berlin gespielt. Da wäre ich auch sehr gern hingegangen, aber ist dann logischerweise ausgefallen. Und stattdessen haben die halt eben dieses Album gemacht. Und sich auch, glaube ich, wieder, zumindest wenn man den Interviews, die gegeben haben, Glauben schenken mag, sich quasi wieder so ein bisschen auch aus Zwang, weil man sich ja halt nicht irgendwie treffen kann, sondern wenn dann für eine WG entscheiden musste, haben die sich ja quasi wieder zusammengerottet und so in ein Haus eingeschlossen. Ja. So wie das halt eben bei den ersten drei Alben war. Und das ist schon, das ist eine interessante Geschichte irgendwie zu dem Album.
Definitiv. Gerade weil ja quasi nach den Saturations 1 bis 3 viele Fandiskussionen ja auch losgegangen sind darum, wie sich mit Arid Distance dann quasi der Sound massiv verändert hat. Und das ist ja dann auch das Album gewesen, das sie in London aufgenommen haben, glaube ich. Und
teilweise auch in Deutschland sogar.
Ah, okay. Also auf jeden Fall auf Tour. Und das schon irgendwie hörbar in einer anderen Atmosphäre und in einer anderen Dynamik entstanden ist. Und dadurch dann so ein bisschen in so eine weniger losgelöste Richtung geklungen hat. Und die doch relativ radikal eintretenden Veränderungen in den Leben von ihnen als Crew quasi auch vertont hat. Und das Ganze aber auch dann ein bisschen weniger einfach zugänglich gemacht hat als die ersten drei Alben. Und mit diesem vierten Album, Arid Distance, quasi dann so der erste Bruch in der Diskografie kam. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist jetzt quasi Roadrunner, das das zweite Album, das an Ginger anschließt und mit einem dritten Album quasi dann eine zweite Trilogie vervollständigen
soll. Das soll auch, glaube ich, noch dieses Jahr kommen, oder? Oder ist es ein anderes? Weil es wurde auf jeden Fall noch ein Album für dieses Jahr angekündigt.
Genau.
Brutal. Ja. Ob man sowas ernst nehmen muss, wenn Kevin Abstract sowas twittert, ist halt immer die Frage. Sieht man ja irgendwie an diesem Tweet von vor ein paar Tagen, wo es um seine Zähne und eine angeblich schwangere Frau ging.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Keine Ahnung, es kann gut sein, dass... Ja, ich glaube, er hat am... Wann war das denn? Kurz oder am Tag vor Album-Release oder zwei Tage oder so geschrieben, dass er sich zum Album halt die Zähne neu machen lässt und PS, seine Frau ist schwanger. Und das war halt ziemlich offensichtlich einfach ein Joke, würde ich jetzt sagen. Ja, aber keine Ahnung. Es ist ja, wie gesagt, ich glaube, bis auf Kanye gibt es wenige Künstler oder Künstlerinnen, die so viele Alben ankündigen, eventuell sogar die Alben machen und die am Ende irgendwo auf Festplatten versauern oder aus anderen Gründen nicht rauskamen. Das war ja auch, wenn man es so sieht, der Grund für diesen Cut in der Diskografie, den du gerade angesprochen hast, Yannick, dass ja nach der Situation-Trilogie eigentlich schon ein Album fertig war. Wie hieß es denn noch? Puppy, glaube ich. Mhm. Auch mit Release-Date und ganz, ganz, ganz kurz vorher kam ja dann diese Sexual Assault Allegations gegen Amir Van, also einen der führenden Köpfe irgendwie und auch ein Kindheitsfreund von Kevin Abstract und keine Ahnung, die Coverfigur von allen Alben bisher. Das kam dann eben hervor und dann wurde dieses Puppy-Album auch deswegen komplett gecancelt. Amir Van musste halt gehen, ist jetzt nicht mehr Teil oder seitdem nicht mehr Teil von Brockhampton. Und dann haben die auf Hawaii halt eben ein neues Album aufgenommen, was halt dann Arid Distance geworden ist.
Das war tatsächlich auch das erste Album, mit dem ich eingestiegen bin.
Ach krass.
Ach, okay.
Okay, das ist interessant. Und ich glaube, es war auch das erste Major-Album dann, weil die haben ja einen riesen Vertrag dann unterschrieben und da waren auch, glaube ich, innerhalb so von so Fan-Twitter-mäßig viele Diskussionen, ob das jetzt okay ist, dass die, weil die sie vorher ziemlich auch als Indie-Acts abgefeiert haben, dass das jetzt irgendwie einen 15-Millionen-Vertrag bei, ich glaube, RCA oder so oder Atlantic, ob das dann, ob das klar geht. Und dann war das Album ja auch so anders.
Finde ich aber, muss schon, ich sagen, rückblickend
sagen, noch interessant, dass,
ein sehr interessanter Twist in ihrer Diskografie gewesen, der irgendwie nach der doch einfach sehr genießbaren Trilogie, würde ich sagen, irgendwie dieses Chaos, das ja auch alle jetzt dann zwei Alben, die danach kamen, so ein bisschen bestimmt, also dass sehr viele Ideen aufgemacht werden und die Songs aber nicht mehr so straight Rap-Songs sind, wie sie eben auf den ersten drei Alben viel passiert sind, sondern auch die Arrangements sehr viel bruchstückhafter und sprunghafter geworden sind.
Und mich hat das sehr abgeholt damals tatsächlich. Also für mich war es dann andersrum, dass ich dann die alten Sachen gehört habe und dann gemerkt habe, ach krass, das war ja tatsächlich früher doch ganz anders.
Ja, also man könnte sagen, es ist ein bisschen, also mit dem düsterer Werden auch irgendwie experimentierfreudiger geworden und auch in der Art, wie dann irgendwie Ideen nur einmal kurz aufgeploppt werden lassen und dann direkt wieder verschwinden, ohne darauf irgendwas aufzubauen. Was es auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger zu konsumieren macht, würde ich sagen. Aber ja,
auf jeden Fall.
Dem Ganzen irgendwie dann die interessante Facette gibt. Und wenn man jetzt eben dieses Album als Nachfolgealbum von Ginger nimmt, dann würde mich interessieren, wie ihr das quasi gegeneinander gesetzt hört und ob ihr da eine klangliche Vernetzung auch seht, weil inhaltlich ist es relativ offensichtlich, weil es halt einfach nach wie vor sehr intim um sie geht. Aber wie ihr das so als Mittelteil einer Trilogie wahrgenommen habt.
Ich finde es schwierig. Muss sagen, fang du an.
Ja, okay. Ich muss sagen, ich würde, oder ich habe das tatsächlich auch, also ich habe gehört, dass dieses zweite Album für dieses Jahr angekündigt wurde, aber nicht, dass es eine Trilogie sein soll, weil ich finde, den Charakter hat es überhaupt nicht. Mhm. Ich finde, es klingt krass nach so einer Momentaufnahme und auch diese Story, die halt im, ich glaube, im Guardian erzählen, so, das ist halt ein Quarantänealbum, dass die irgendwie spontan bei Kevin Abstract alle ins Haus gekommen sind, weil sie halt sich da in Quarantäne begeben haben und alle so auf Luftmatratzen in dessen Wohnzimmer gepennt haben. Das hört man teilweise sehr stark, weil so einige Songs doch auf dem Album sind, die sehr an die ersten Alben erinnern noch. Viel mehr, finde ich, als auf Ginger oder als auf Ivy Descends. Und das, ja, und ich, wie gesagt, es wirkt einfach wie eine krasse Momentaufnahme, auch gerade so die zweite Hälfte, die halt viel mehr überschattet ist von diesem, also ich weiß nicht, ob das jetzt was vorwegnimmt, aber ich glaube, dass der Main Point von dem Album sind ja die beiden The Light Songs, ja, in denen es einfach darum geht, dass Jobas Vater sich halt selbst umgebracht hat und ja, wo er selbst mit Kevin Abstract jeweils halt darüber irgendwie nachdenkt. Und das überschattet halt die Platte offen, also ziemlich offensichtlich, finde ich. Und deswegen ist das überhaupt nicht so Trilogie oder, also schließt das überhaupt nicht irgendwo an, sondern ist einfach, ja, ein Momentding.
Ja, voll.
Ich sehe das ähnlich. Ich finde es auch schwer, das als Gesamtwerk zu sehen, wobei ich tatsächlich Brockhampton auch selten als ganze Alben konsumiert habe, muss ich gestehen. Also es waren oft wirklich einzelne Songs, die ich mir da rausgepickt habe, je nach Situation. Und finde es auch immer sehr, sehr schwer, ein Album als Ganzes zu greifen, weil es halt einfach so viele Einflüsse sind, so viele Leute und die alle verschiedene Themen reinbringen und Stile reinbringen und so weiter. Und es klingt dann auf einzelnen Songs, finde ich, immer sehr oder oft sehr harmonisch und ist eine schöne Abwechslung, fand es aber immer sehr, sehr schwer, ein rundes Album bei denen so zu erkennen, zumindest so bei den letzten Alben.
Ja, definitiv, das würde ich auch sagen. Das ist seit der Saturation-Trilogie so ein bisschen, war das schon alles relativ chaotisch. Zwar, also ich fand, das sind beides keine schlechten Alben, nee, aber trotzdem finde ich, das Kevin Abstract Solo-Album ist das deutlich beste Album in dessen, so in der Gesamtheit, weil das halt viel enger irgendwie geschlossen ist in sich und nicht so diese vielen Türen aufmacht, die ja Roadrunner jetzt auch aufmacht.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich dann aber, also das, wo fange ich an? Was für mich Brockhampton irgendwie als die für den aktuellen Zeitgeist so interessante und relevante Crew macht, ist eben genau dieses Chaotische. Also die Art, wie da produziert wird scheinbar oder wie am Ende dann sich entschieden wird, Ideen auch zu veröffentlichen, was für mich wirklich einen auf dem Level relativ einzigartigen Status im Moment hat, dass du dir die Credits durchliest und da stellenweise irgendwie 8 bis 10 Produzenten und 15 weitere Leute an Songs mitgeschrieben haben und du merkst, dass jeder irgendwo einen Fragment für eine Idee mit reinbringt, aber das Ganze dann nicht nochmal irgendwie durch so ein aufwendiges Executive Producing quasi, wie man es dann zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie solche Projekte nimmt wie einen Yeezus von Kanye West, das dann, nachdem es irgendwie auf 3 Stunden hochproduziert wurde, einem Rick Rubin gegeben wird, damit der das wieder runterproduziert und in so eine einheitliche Platte baut, scheint es bei denen so, dass die Ideen einmal reingeworfen werden und dann ist es gemacht, aber es erfüllt auch da, und das ist diese, finde ich interessant für das Video, Momentaufnahme halt auch nimmst, einfach dann auch nur den Zweck, dass es in dem Moment, in dem man die Idee hatte, eine coole Idee war und dann wird sie einfach da platziert und nicht unbedingt weiterverfolgt oder ausgearbeitet, sondern die ist dann einfach da und wird ohne weitere Erklärung oder Kontext dargelassen in den meisten Sachen, die da passieren. Und alleine deshalb ist es schon interessant, dass in dem Album das so viel durcheinander wirft und wo so viel einmal nur so aufploppt und wieder verschwindet, dann eben so ein fast schon so konzeptionelles Ding aufgemacht wird, wenn du The Light 1 und Light 2 in Mitte und Ende des Albums hast, die sind quasi so die Rahmung für den zweiten Teil des Albums bilden und auch einen in dem Fall fast sogar sinnvollen Rahmen für den zweiten Teil des Albums machen, während so die erste Hälfte des Albums einfach nur Tracks sind. Finde ich ganz interessant. Du schüttelst den Kopf.
Ich finde irgendwie, weiß ich nicht, ich verstehe es nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man, glaube ich, die Tracklist ein bisschen verändert, dann hast du auf jeden Fall recht. Aber wenn man sich dann so ein Windows anschaut, der direkt hinter The Light kommt,
ja, stimmt,
passt es nicht 100%. Und auch so Don't Shoot Up The Party ist nicht, wenn du den konzeptionell nimmst, gehört der in die erste Hälfte.
Das, ja, so genau so habe ich es auch gesehen.
Ich verstehe nicht so genau, wie da jetzt die hundertprozentige Idee dahinter ist, außer dass man das so ein bisschen entzerren möchte. Dann verstehe ich aber wiederum nicht, warum The Light auf The Light Part 1 auf Stelle 5 ist und nicht ganz am Anfang vielleicht oder noch weiter vorne. Deswegen, also ich werde nicht so ganz schlau daraus.
Nee, es ist nicht zu Ende gedacht am Ende. Das ist irgendwie...
Aber so. Man kann, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass diese beiden Teile relativ zu verschiedenen Zeiten aufgenommen wurden. Weil, wie gesagt, die ersten Songs, ich glaube, Buzzcut noch nicht, aber Chain On, Count On Me, Bankroll, die sind alle, gibt es alle auf jeden Fall schon seit diesen Technical Difficulties Livestreams und die sind da alle schon, wurden da alle schon veröffentlicht, teilweise ein bisschen anders. Gerade bei Count On Me finde ich es ziemlich interessant. Das kann man sich auf jeden Fall, falls es das auf YouTube noch gibt, nochmal anhören, weil der ist da noch als Bankroll drin, beziehungsweise der erste Verse von A$AP Rocky, der ja dann auf Count On Me nicht mal der ist ja nicht als Feature angegeben, aber der erste Verse ist ja von ihm. Ja. Der schien original auf dem Bankroll-Song zu sein, der ja dann quasi danach kommt und auf dem aber auf dem Bankroll-Track oder auf diesem, ja, auf diesem Leak quasi von dem Livestream ist der halt runtergepitcht in einer komplett anderen Geschwindigkeit und mit einem komplett anderen Beat. Und das finde ich super interessant irgendwie, wie das so, ja, dann auch weiterläuft.
Wie fandet ihr den Song, also Count On Me?
Mega. Ist einer meiner Favorites auf jeden Fall.
Krass. Funktioniert für mich auch im Flow des Albums sehr gut, aber losgelöst habe ich den mir noch nicht einmal so angehört. Das kann, also müsste ich nochmal machen.
Es ist, bei mir ist es bei dem Song so, wie ich es vermehrt auf dem Album habe, dass ich den Beat super finde und die Parts auch und mich dann die Hook aber gar nicht abholt. So, es ist zwar ein übelster Ohrwurm, aber der ist mir zu, die Hook ist mir zu schnell, sage ich euch ganz ehrlich so. Macht Spaß, aber manchmal nervt es mich auch ein bisschen. Und das hatte ich tatsächlich ein paar Mal auf dem Album, dass ich dachte, boah, ich finde die Parts richtig krass, finde die Thematik davon krass, richtig krass geflowt. Und dann zum Beispiel bei Don't Shoot Out the Party ist zum Beispiel so ein Ding, wo mir die Hook musikalisch nicht so reingeht. Der Rest von dem Song finde ich brutal. Auf der anderen Seite aber denke, ey, wenn das Ding live läuft, ist es halt der übelste Banger so. Und dann ist es bestimmt richtig krass.
Ja, safe. Sie haben ja in einem der Interviews auch aufgemacht, dass sie dieses Album sehr bewusst in einer Tradition von Rap-Crews produziert haben und dass sie sich irgendwie ganz bewusst dann NWA, die Beastie Boys und den Wu-Tang Clan oder so als Vorbilder genommen haben, für wie sie Songs machen wollen. Und das sind auch dann lustig genommene Beispiele, weil das halt auch, sie nehmen ja auch die Soundentwürfe von solchen Crews und transferieren sie irgendwie ins Jetzt. Also gerade so in der, es ist auch auf Chain On ist das Cream Sample sogar drauf, ne? Müsste es sein?
Ja. Mhm. Und am Ende des, ja genau.
Das ist auch das Method Man Sample drauf, oder?
Ja.
Ja, das ist tatsächlich auf diesem, in diesem Technical Difficulties Livestream kommt dann noch ein zweiter Teil, ich glaube, der heißt Hold On oder so. Und da sind quasi nur so Beats, also so klassische 90s Beats gesampelt. Und wahrscheinlich ist es halt, weil die es nicht geklärt gekriegt haben, auf dem Album jetzt nicht drauf. So, aber kann man, also wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall sehr, sich mal dieses Technical Difficulties Ding reinzuziehen. Gerade auch, um sich das anzuschauen, wie sich Songs verändern mit der Zeit und wie diese rohen Ideen am Anfang klangen halt, als die das quasi gerade frisch gemacht und einfach so, ich glaube, teilweise haben die sogar auf Twitch improvisiert oder zum ersten Mal so gespielt irgendwie.
Wie war das denn? Weil ich erinnere mich nur noch dran, dass zumindest Kevin Abstract hat es mal gesagt, dass die das bei den letzten Alben doch oft so gemacht haben, dass die quasi eine Session hatten und die haben alle was reingeschmissen und dann haben die einen Song rausgekriegt oder Material für irgendwie 6-7 Minuten und haben dann von dem 16er irgendwie 8 Zeilen weggenommen und dann haben die das als die Bridge eingesetzt und dann das andere klang irgendwie geil als Intro, dann haben die das daran gesetzt und haben es dann so ein bisschen runtergecuttet. Wie war das denn bei dem Album jetzt?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe jetzt kein Interview oder keine Aussage genau im Kopf, wie es gemacht wurde. Wie gesagt, nur halt, dass die alle wieder in einem Haus waren oder in zwei verschiedenen Häusern. Ich glaube, einmal in Kevin Abstracts Haus in L.A. und einmal in auf irgendeiner Ranch in Texas oder so. Und ich denke mal, es war wieder ein ähnlicher Vibe. Wobei, wie gesagt, man einfach hört, dass es zwei verschiedene Aufnahmezeiten gab. Auch wenn man das so ein bisschen featuremäßig durchguckt, dass halt so die ersten vier Songs haben halt alle ein Rap-Feature so und sind halt wirklich richtige Rap-Songs, teilweise auch, keine Ahnung, Chain On ist, finde ich, für einen Brockhampton-Song krass zurückgenommen im Beat so. Das klingt halt viel mehr nach JPEG Mafia und als hätte man sich da so ein bisschen geguckt, mit welchen Leuten man zusammenarbeiten kann oder vielleicht sogar alte Verses, die noch irgendwo rumlagen, recycelt und da was drumherum gebaut. So ein bisschen, einfach Lockdown-mäßig, dass man halt diese Zeit nutzt, um Spaß zu haben.
Da werden auch gefühlt einfach nur Bars gedroppt in dem Song.
Ja.
Ja.
Und die zweite Hälfte ist ja dann krass so sehr kirchlich geprägt. Es könnte sogar sein, also ist jetzt eine wilde Theorie, ich habe das vorhin versucht herauszufinden, aber das haben die nicht, wahrscheinlich auch zu Recht, irgendwo gesagt, wann genau das eben passiert ist mit diesem Suizid von dem Vater von Joba. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo dann dazwischen passiert ist und dass sich das dadurch nochmal krass verändert hat. Ein interessantes Zitat dazu ist, dass das Rummel Himnani, also der Hauptproduzent, Executive-Produzent, wie auch immer man das nennen will, jetzt gerade in einem Interview gesagt hat, dass er in den letzten 4 Monaten so ziemlich nur die Beatles gehört hat. Und wenn man sich dann diese letzten oder die gerade irgendwie so von, ich würde sagen, 7 bis 10 die Songs anschaut, dann ist da sehr viel so Akustikgitarren und sehr viel Gitarren-Samples und sowas. Wo man dann wahrscheinlich auch schnell drauf kommt, woher das ist, wenn er sagt, er hat die letzte Zeit halt nur die Beatles gehört.
Safe. Finde auch den I'll Take You On Song, also der Song Nummer 7, der dann quasi nach Windows, der ja irgendwie nochmal so ein sehr klassischer Rap-Track ist und sich für 6 Minuten doch auch erstaunlich gut hört.
Auch der einzige Song, wo alle Brockhampton Member drauf sind auf dem Album.
Mhm. Beerface ist sehr wenig da, ne?
Mhm. Dafür in dem Live-Konzert sehr, sehr geil.
Und mit I'll Take You On bricht es dann ja auch irgendwie dann sehr in die Gitarrenrichtung auf. Und auch das von Charlie Wilson gesungene Outro ist es, glaube ich.
Hm.
Ist ja auch dann natürlich, also gut, es ist ein Charlie Wilson Outro, was man da bekommt. Das ist auch ungefähr das, was man erwartet. Aber macht dann ja eine andere Welt auf in dem Album, in dem Kontext. Und wir haben da ja gerade schon relativ viel drüber gesprochen. Mich würde aber bei euch dann jetzt interessieren, wenn wir so in Richtung, was euch an dem Album gefällt, sprechen, welche dieser beiden Hälften, über die wir die ganze Zeit sprechen, euch mehr abholt und wie das Ganze für euch dann als Album funktioniert. Also da haben wir ja schon darüber geredet, dass es ein bisschen zu chaotisch ist, aber ja, gebt mir gerne mal Input.
Bei mir war es auf jeden Fall die zweite Hälfte, die mir eher reinging. Ich mochte den Einstieg, ich finde Buzzcut sehr nice und danach die Sachen, die sind cool zu hören, aber es ist nichts, was ich jetzt, wo ich sagen würde, das würde ich mir auf Dauer anmachen. Und da waren die zweiten Sachen, die zweite Hälfte, die ein bisschen ruhiger war, die auch sehr persönlich war, sowohl in manchen softeren als auch in ein paar härteren Songs, ist mir da besser reingegangen. Auch wenn ich da auch sagen muss, ey, da ist halt der ein oder andere Song, den ich jetzt quasi, wenn ich ihn in Reihe höre, der mir da ein bisschen aus dem Raster fällt, ist trotzdem der Part 2. Sind auch mehr Songs drauf, die ich feiere tatsächlich.
Also ich glaube, oder ich habe dazu, muss ich sagen, eine gespaltene Meinung, weil ich glaube, wenn die ein Album aus den, also sagen wir mal, die machen dieses The Light Album mit diesen beiden Songs als Mittelpunkt und konzipieren den Rest drumrum, wo ja dann, keine Ahnung, I'll Take You On, Old News, What's the Occasion, When I Ball und sowas reinpassen, dann würde ich auch sagen, dass mir die Hälfte besser gefällt. So im Ganzen finde ich es irgendwie off. So, das passt, weiß ich auch nicht, wenn auf dem vierten Song A$AP Ferg und A$AP Rocky über Geld rappen so und ja, keine Ahnung, Matt Champion auch eine geilen Verse hat, so, dann finde ich es irgendwie komisch, also diesen Cut finde ich komisch. Und auch, dass dann so, ja, dann nicht so konsequent durchzuziehen, also dann so diesen Posse-Track Windows noch zu nehmen und dann diesen Don't Shoot Up the Party, der vielleicht thematisch in die zweite Hälfte schon reinpasst, aber vom Sound überhaupt nicht. Das ist irgendwie. Deswegen gefällt mir am Ende, glaube ich, die erste Hälfte ein bisschen besser, weil da meiner Meinung nach die krasseren Einzeltracks dabei sind. Also ich, ja, wie gesagt, Buzzcut ist ein heftiger Song, so da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, auf jeden
Fall. Chain On, wenn man JPEG Mafia geil findet, glaube ich auch auf jeden Fall. Und die beiden Sachen mit A$AP Ferg und A$AP Rocky finde ich halt auch ziemlich gut. Auch wenn es jeweils, würde ich sagen, eher nicht unbedingt die Brockhampton eigene Ästhetik ist, sondern eher ein Mix, teilweise sogar eher, dann geht's in eine JPEG-Mafia-Richtung, in eine A$AP-Mob-Richtung, in eine Danny Brown-Richtung und nicht in eine eigene Richtung, wo diese Features eben draufkommen.
Ja, ich finde auch, das wirkt alles sehr nach den Gästen ausgerichtet.
Voll. Und insgesamt auch da, dass du es gerade sagst, es ist interessant, also der Punkt, dass es eben nach den Gästen eher klingt oder zumindest nicht nach Brockhampton, dass dieses gesamte Album so ein bisschen für mich beim Hören die Wahrnehmung hat, dass es halt eher der Weg zu einem Album fast schon ist. Also man versucht noch einen Sound zu finden gerade und oder wiederzufinden und ist nicht so richtig sicher, was man damit jetzt gerade anstellen will. Und auf der einen Seite ist ja diese Crew über die letzten Jahre sehr viel damit konfrontiert gewesen, einen Vibe der ersten Alben zurückzuholen, was vielleicht so Don't Shoot Up the Party als Song am ehesten versucht, so direkt. Aber alles andere drumherum nicht so richtig als Album funktionieren kann, weil es irgendwie dann dafür alle Ideen zu faserig lässt noch. Und dementsprechend ist es auch interessant, wenn man das jetzt halt so hat, dass sie wieder in so Lockdown-Situationen Musik zusammen machen, dass sich ja die Dynamik zwischen ihnen wohl scheinbar auch irgendwie massiv verschoben haben muss über die letzte Zeit, wenn die Musik jetzt so klingt, wie sie klingt, obwohl sie in ähnlichen Umständen entsteht wie vor 4 Jahren und da sehr viel stringenter geklungen hat. Und dass man vielleicht dadurch, dass da gerade irgendwie alle so ein bisschen danach suchen, wie Brockhampton jetzt weiter klingen soll, so ein bisschen in so ein, ja, I don't know, Transit-Album geraten sind.
Ja, aber vielleicht ist es halt eben auch genau der Punkt in dieser Trilogie, dass jetzt schon so ein bisschen klar ist, okay, das ist so der Appetizer zu dem Album, wo sie jetzt hingefunden haben, vielleicht, keine Ahnung.
Ja.
Könnte auch sein.
Das ist dann was, wo man abwarten muss, falls überhaupt ein drittes Album kommt. Das hatten wir ja. Das hatten wir eben schon.
Ich finde es bei denen aber immer so schwer zu sagen, weil wenn die zum Beispiel tweeten, sie bringen 2 Alben im Jahr raus, ist das nicht so Kanye-esque, dass du sagst, ja, Digga, es funktioniert eh nicht, sondern es könnte halt einfach passieren. So, weißt du, es kann ja sein, dass 5, 6 Leute von dem seit 3 Jahren an einem Tape arbeiten und es dann am Ende doch rauskommt und die es halt ohne Probleme zwei Dinge im Jahr droppen.
Da gab es aber auch vor kurzem ist auch schon sehr lange her, ein Interview von Kevin Abstract und Rick Rubin, wo es dann ja auch darum ging, wie man dann mit Einzelideen und Ideen fürs Kollektiv umgeht. Und dass das natürlich auch immer mal wieder so ein Thema ist, bei dem man irgendwie Reibereien aneinander hat, wenn ein Kevin Abstract dann Sachen für sein Soloalbum zurückhält, die eigentlich irgendwie für die Crew vielleicht gedacht sind und dass dadurch dann in sowas immer noch ein bisschen mehr Chaos reinkommt. Und, weswegen man als Beobachter des Ganzen durchaus auch verstehen kann, warum immer wieder mit diesen wir machen nur noch ein Crew-Album setzen, konfrontiert wird. Das ist ja etwas, wo in Deutschland zum Beispiel die Orsons ja irgendwie seit, 10 Jahren mitspielen, dass die Produktionen einzelner Crew-Alben so nervenaufreibend sind, dass man jedes Mal, wenn man etwas rausbringt, erstmal wieder alles auf den Prüfstand stellen muss und alles in Frage stellt. Und wahrscheinlich ist das im Moment gerade vielleicht dann ein Grund, warum die Musik so chaotisch klingt und auch weil sich nach wie vor dann natürlich irgendwie durch solche Schicksalsschläge wie das, was Joba auf den beiden Light-Songs verarbeitet, Sichtweisen von einzelnen Leuten in der Gruppe so verschieben, dass dadurch auch zwangsläufig andere Musik gesamt in der Gruppe entsteht. Und je mehr Leute das dann irgendwie beeinflussen, umso sprunghafter kann sowas ja schnell werden, weil wie häufig hast du die Möglichkeit, dass du bei mittlerweile 13 Leuten, die mit Grafikern und Management und so da dran mitarbeiten, auch wirklich das gleiche Ziel vor Augen hast, wenn du an einem Song oder einem Album arbeitest.
Und jetzt auch noch externe Produzenten dazukommen und so weiter und Features noch relativ viele und so weiter. Also das ist ja ein Sammelsurium an verschiedenen Einflüssen, die da zusammenkommen. Zu dem Gespräch mit Rick Rubin muss ich sagen, das ist, glaube ich, eins meiner liebsten Interviews, wenn man so nennen kann, die es überhaupt gibt. Ich bin ein großer Rick Rubin-Fan, so von seiner Art her und höre auch tatsächlich Kevin Abstract sehr, sehr gerne zu, wenn er einfach redet. Und finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Typ. Und das ist auch gar nicht so alt, oder? 2019 oder so haben die dieses Gespräch, glaube ich, geführt damals, ne, bei ihm im Studio.
Das ist Ginger herum rausgekommen, irgendwann danach. Also es müsste so früh 2020 gewesen
sein. Ja, ich glaube, sie haben es irgendwann schon September oder Oktober 2019 aufgenommen. Und ich muss sagen, eigentlich finde ich das sehr romantisch, wie Kevin beschreibt halt, wenn die halt Musik machen, wenn die Sessions machen, wenn die keine Ahnung, sich hinsetzen und zusammen einfach Themen angehen, Themen durchgehen, dann haben sie ja doch zeitweise, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, diese Friday Therapy bei sich durchgeführt, wo sie alle Freunde eingeladen haben, also jetzt momentan wird das wahrscheinlich nicht stattfinden, aber wo sie alle Freunde eingeladen haben, die gerade so Bock hatten und nach einfach jeder gesagt hat, wie es ihm die Woche so ging und was so los war und dann die teilweise 4 Stunden da sich gegenseitig so ein bisschen therapiert haben und dabei auch teilweise Songs entstanden sind und so, muss ich sagen, klingt nach einem sehr, manchmal sehr anstrengendem und manchmal sehr romantischem Crew-Leben, wenn man das so nennen kann.
Ja, und dazu kommt ja vielleicht sogar noch, was auch dann irgendwie ein einschneidendes Erlebnis wieder gewesen sein könnte, dass sie ja mit dem Ginger-Album Shia LaBeouf als ihren kreativen Kopf so ein bisschen auserkoren haben. Und auch gegen ihn irgendwie so ein paar Wochen, nachdem das Ganze dann medienwirksam überall erzählt wurde und immer wieder in Interviews vorkam und sie auch ein Gespräch auf YouTube hochgeladen haben, auch genau wie es bei Amir Van vorher war, die Vorwürfe im Raum standen, dass eben auch er seine damalige Freundin, FKA Twigs hat ihn ja öffentlich beschuldigt und auch angeklagt, glaube ich.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Wegen sexuellem und auch wegen geistigem Missbrauch, also psychischem Missbrauch.
Krass.
Und das Verfahren läuft da wohl. Und er hat sich auch seitdem sehr aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Aber das ist dann natürlich wieder was, wo sie als Crew auch wieder mit einer ähnlichen Problematik konfrontiert waren. Und was sicherlich auch zu internen Diskussionen führt und auch gewisse Sachen immer mal wieder in Frage stellt. Und das ist ja auch irgendwo etwas, was man, wenn man eine Gruppe ist, die so nach außen und sich in der Öffentlichkeit quasi konstant reflektiert durch, wie sie halt einfach in Social Media agieren, für sehr viele persönliche Krisen sorgen kann. Und auch das spielt mit Sicherheit in den Produktionsprozess und Release-Prozess von so einem Album mit rein.
Vor allem, weil sie das wahrscheinlich auch immer wieder ein bisschen gegenseitig bedingt und die natürlich auch gegenseitig so ein bisschen was aufnehmen. Ich weiß auf, was war das, Kevin Abstracts Album, das letzte, Arizona Baby, hatte er doch diese eine Zeile Teach Me Empathy oder Please God Teach Me Empathy. Und dann hatte er jetzt auf The Light Part 2 die Zeile Thank God for Teaching Me Empathy Even When It Burns. So, man will für die Leute da sein und gleichzeitig bricht es einem aber dann doppelt das Herz so ein bisschen. Das macht diese Dynamik wahrscheinlich alles, macht es alles nicht so wirklich einfach.
Jo. Düsteres Thema aufgemacht. habt ihr denn akut noch gerade Dinge dieses Albums, die ihr hervorheben wollt?
Eine Sache hätte ich auf jeden Fall noch auf der Liste. Und das sind zum einen, es geht so ein bisschen zusammen, zum einen so die Produzentenliste und was da so extern noch dazu kam. Und was da, glaube ich, noch ein bisschen auch sehr stark mit reinkommt, zusätzlich zu dem, dass die ersten vier Songs halt sehr, sehr nah oder eben in die Soundrichtung von den Feature-Gästen gehen, was wir gerade schon hatten. Das ist halt teilweise in meinen Ohren ein bisschen zu nah wieder an Vorbilder auch heranrückt. Wenn man sich jetzt von Buzzcut das Ende anguckt, diese Stimmbearbeitung, die halt so krass nach Kanye klingt. Und auch in vielen Teilen wieder so diese Nähe zu den Neptunes, was ja auch auf den vorherigen Sachen irgendwie ja immer mal wieder durchkam. Aber ich habe das Gefühl, dieses Mal ist es schon sehr stark. Und keine Ahnung, das kann dann halt eben auch daran liegen, ich glaube, Chad Hugo ist ja auf dem einen Song drauf, ja. auf When I Ball. Ich glaube, da hat er irgendwie das Piano eingespielt oder sowas. Und dann gibt es halt eben auch noch diesen Federico Vinver. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie man den ausspricht. Das ist halt eben ein Jazz-Pianist, der für Kanye dieses Jesus oder für Jesus is King an allen, ich glaube fast allen Songs mitproduziert hat. Und diesen Einschlag hat man dann ja auch irgendwie in den vielen Chören, in dem, also ich meine, eine kirchliche oder eine gläubige Note war da fast immer dabei bei den letzten Sachen auch. Oder allgemein bei Brockhampton. Das sind ja, glaube ich, fast alles sehr gläubige Menschen. Aber dass es auch musikalisch da sich so einschlägt, hat auch, glaube ich, oder hängt auch, glaube ich, eben damit zusammen. Und es ist halt auch wieder so ein Anhängsel an Kanye. Und ich finde, die sind immer so ein bisschen auf so einer ganz engen Balance zwischen, okay, das ist jetzt schon sehr nah dran an so einem Pharrell-Beat oder an so einem Kanye Arrangement oder sowas und auf diesem Album habe ich das Gefühl, es ist teilweise einfach ein bisschen drüber. Also gerade eben dieses Ende von Buzzcut, wo es halt einfach, es klingt halt komplett einfach nach Kanye so.
Wir haben gerade Simon verloren.
Habe ich auch gesehen.
Wir sind gerade auch ganz seltsam zerschossen im Chat zu sehen. Also nicht wundern an alle, die gerade zuschauen. Weil das dann doch sehr... ja, er kommt gleich wieder. Sein Rechner ist abgestürzt. Aber ich weiß, was du meinst. Und das ist ja auch etwas, was dann auch im Album als Gesamtes auch nicht so richtig funktioniert, weil diese Reminiszenzen ja auch dann einfach immer nur mal eingeworfen werden eben und aber nicht so richtig zu Ende gedacht werden. Und wenn man sich anguckt, warum die Neptunes so klingen, wie die Neptunes klingen, dann funktioniert es bei denen natürlich. Aber wenn du eine Idee dann so per Cut-Up quasi einmal kurz in so einen Song reinholst, weil du es geil findest, aber das dem Ganzen vielleicht nicht so die Möglichkeit gibst, dass es sich so entfaltet, wie es die ursprüngliche Idee, die man geil fand, getan hat, dann nimmt man dem ganz viel von dem Charme, was aber dann in diesem Album, dadurch, dass es am laufenden Band passiert, wenn es nicht geplant war, dann zumindest irgendwie auf eine relativ bewusste Art und Weise passiert. Also, dass die einzelnen Versatzstücke, die da zusammengeführt werden und die dann sehr daran erinnern, was sie geil finden und worüber sie ja auch schon über ihre gesamte Karriere gesprochen haben, dass es eben dann sehr wichtige Vorbilder waren. So ein bisschen eine, ja, was dann vielleicht auch irgendwo sehr Zeitgeistiges hat, in dem, wie es Simon meldet sich gerade die ganze Zeit, was sehr Zeitgeistiges hat, in dem, wie man es hören kann, weil es nicht wirklich stringent und durchdacht ist, sondern man Ideen von anderen nimmt, das Ganze irgendwie ein bisschen dekonstruiert und einfach wieder versucht, zu etwas anderem zusammen zu konstruieren. Und dadurch dann eben diese Chaosmusik entsteht. Und für mich passt das zum Beispiel auch in dem gesamten visuellen Auftreten um dieses Album gut zusammen. Also es gibt dann irgendwie, I don't know, 10 verschiedene Coverversionen. Einmal jedes Member als Cover. Dann gibt es noch Joba als Boxcover einzeln in einer anderen Coverausführung als sein eigenes gelbes Cover nochmal in blau. Dann gibt es nochmal eine cleane Coverversion für die Box-CD, nochmal eine Streaming-Cover-Version, eine physische, gesonderte Cover-Version und
4 Bonustracks auf irgendwie verschiedenen,
ja,
keine Ahnung, physischen Releases.
Und das ist für mich dann sehr diese Idee von, okay, so ein bisschen das Elster-Prinzip, das sie mit dem Album ganz gut durchziehen. So. Du findest ganz viele Sachen, die ganz geil aussehen und alle Ideen, die du hast, wirfst du jetzt da rein und irgendwie gehört es auch alles dazu. Und dann hast du noch diese Announcement-Videos von RZA und von Rick Rubin, die einfach gar keinen Mehrwert haben, außer dass du einen Satz dieser Leute jeweils hast und du lädst es aber trotzdem wie ein richtiges Video auf YouTube hoch und alles wird so ein bisschen im Chaos ertränkt. Und das macht mir irgendwie beim Zuschauen für die Idee dahinter sehr viel Spaß, auch wenn das, was man am Ende bekommt an vielleicht Produktion und so, I don't know, Produkt vielleicht, wenn man so will, nicht so schlüssig und zu Ende gedacht ist, wie man das vielleicht von einem stringenten Album erwartet. Aber dieses Chaos als Konzept so ein bisschen, das sich dann ja durch auch das Buzzcut-Musikvideo zieht und durch eben die Vermarktung davon irgendwo wieder spannend finde, weil es dann doch, aber also gut, es ist am Ende dann trotzdem ein Album, das als Album nicht wirklich so überzeugend ist, wie es hätte sein können, wenn man es ein bisschen stringenter ausgearbeitet hätte. Aber um den Monolog zu Ende zu bringen, das ist irgendwas, was mich dann irgendwie doch beim Anschauen von allem, was jetzt so in den letzten 4 bis 5 Wochen darum passiert ist, unterhalten hat. Und man weiß ja auch nicht, ob es vielleicht noch weitergeht, weil diese Meet the Roadrunners Videoreihe ist ja auch, gibt es ja auch nur 2 Episoden von. Eigentlich müsste es ja 8 bis 10 irgendwie geben.
Wäre aber auch nicht das erste Mal, dass es nur ein paar Episoden von irgendwas gibt, wo es eigentlich viel mehr geben müsste. Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese 1900 ich glaube 99, 97 und 98 gibt es oder so, Reihe anschaut, die mal irgendwann sehr großartig auch begonnen wurde, aber nie, ich glaube nach 3 Songs war das ja schon wieder vorbei. Deswegen, ich bin da immer, also ich halte mich da mit meinen Erwartungen sehr zurück, weil ich glaube, dass das alles sehr sprunghaft auch passiert.
Ja.
Und was ich dazu noch sagen würde, ist einfach, dass ich finde, dass Brockhampton total eigene Ideen, Sounds und Sachen auch immer wieder hat. Und ich immer, ja, ich verstehe nicht so ganz, warum die nicht so durchkommen, weil ich finde, das Album, das klingt jetzt, wenn wir das gerade so auseinandernehmen, sehr negativ, aber das ist es ja eigentlich überhaupt nicht. Also ich mag das total gerne. Ich habe es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich war jetzt nicht das ganze Wochenende mega abgefuckt davon, das zu hören. So, ich finde, da sind richtig geile Songs drauf, da sind richtig gute Ideen drauf und das ist auch, ja, das ist einfach richtig geiler Brockhampton-Wahnsinn drauf, so. Die haben es nur in der Vergangenheit schon mal besser in ein Album gegossen bekommen als hier, glaube ich.
Ja. Würde ich so unterschreiben. Und deswegen, also alleine schon, dass immer wieder diese Welten aufgemacht werden, um alles, was die produzieren. Und dass man da von der Flut an Ideen jedes Mal aufs Neue erschlagen wird, ohne dass es irgendwie sich an gewisse Sachen zu sehr klammert. Natürlich auch dem Privileg geschuldet, dass da über ein Dutzend Kreative an so einer Platte mitarbeiten. Ist ja einfach unterhaltsam und macht sehr viel Spaß, was ja dann so das ausmacht, warum sie irgendwie dann auch nach den ersten 3 Alben durch ihre oder trotz ihrer Veränderung eine sehr treue Fanbase halten konnten.
Ich glaube, das sind alles Sachen, die und auch dieses ganze Album, viele Songs, bei denen ich das Gefühl habe, die sind für ein Live-Publikum bestimmt oder die hätten da nochmal eine ganz andere Energie. Es gab doch auch diese Live-Session zum Album, Live on the Chapel oder sowas, wo mir Songs auf jeden Fall nochmal, wo ich die zumindest mal anders wahrgenommen habe. Und wo dann alles auch irgendwie doch ein bisschen einheitlicher sich angefühlt hat.
Ja, da wurde halt vieles mit Band so interpretiert auch, ja, und sowas, deswegen, ja, wahrscheinlich dem geschuldet.
Und dann war es halt auch mehr noch ein, es hatte so einen Crew-Effekt schon eher, weil dadurch, dass es einfach, dass alle Leute da waren, die gegenseitig gebackt haben, hier hat mal der mitgesungen und da mal jemand anderes und da hatte es dann irgendwie auch eine ganz andere Ästhetik natürlich auch.
Ja, und der, ja, das Augenmerk wahrscheinlich auch nicht so auf den Features wie jetzt eventuell teilweise.
Ja,
ja. Ja, was ich sagen muss, ich finde auch krass, was da für einzelne Charaktere halt dabei sind, so. Und wünsche mir auch seit Jahren da Solo-Alben, also diverse. Ich glaube, ein Matt Champion-Solo-Album ist großartig, ein Joe-Solo-Album ist großartig,
auf jeden Fall.
Marilyn Wood-Album wahrscheinlich das krasseste von allen, so.
Jo, der muss man auch sagen, als Rapper auf dem Album absolut outstanding auch wieder.
Ja, ja, finde ich auch seit, ich glaube, ja, so bei Erudescence ging es langsam los, bei Ginger dann Vollgas und hier wieder, also der ist, ich finde den so krass, wie der float, was der lyrisch auch macht dabei und ja, so diese ganze Attitude und sowas und die Stimme, das ist schon, der ist heftig einfach.
Da finde ich, war aber Joba auf dem Album auch sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also den habe ich da auch irgendwie vorne an der Front mitgesehen.
Ja, safe. Also ja, alleine durch die beiden Light-Songs bekommt er ja einen sehr exponierten Spot.
Ja, und es gab
zugewiesen.
Aber auch bei vielen oder bei einigen Songs auf jeden Fall, wo er dann auch wieder eine Bridge hatte, ein Outro, die er halt gesungen hat und nicht gerappt hat. Und da fand ich auch, das hat alles noch ein bisschen aufgelockert und das hat mir auf jeden Fall punktuell sehr gut gefallen.
Ja. Ich würde sagen, tatsächlich, Joba finde ich, ist also das Ginger-Album ist, glaube ich, oder in meinen Augen das große Joba-Album.
Ja, das stimmt so, schon. Ja.
Das, es passt mit dem Cover am Ende dann halt auch. ja, aber natürlich, allein durch die Delight-Songs ist Joba hier auch total im Mittelpunkt.
Ja, und mit Champion-Parts auch eigentlich alles stark.
Ja, es wird sehr spannend, wo sich das hinentwickelt für die. Und ob es dann wirklich das letzte Album wird, was nicht passieren wird. ziemlich sicher. Aber
es hat doch auch mal Kevin Abstract gesagt, dass er es geil fände, wenn sich dadurch, dass immer mal wieder neue Leute dazukommen und andere Leute gehen, dass sich das alles mal so ein bisschen durchmischt und irgendwann ein ganz neuer Cast am Ende am Start ist und sich Brockhampton dadurch entwickelt. Ich glaube jetzt nicht, dass da die ursprünglichen Member alle irgendwie abspringen und das alles abgeben werden, aber ich fand den Gedanken ganz schön, dass sich das irgendwie naturell weiterentwickelt und am Ende irgendwie 13 andere Leute da in diesem Team drin sind.
Ja, und es gibt ja auch irgendwie, also keine Ahnung, Ryan Betty ist ja irgendwie sowas wie der, was weiß ich, dann 14. Member oder so. Aber die haben ja schon ihre sehr, sehr engen Kollaborateure auch. Und ich glaube, das wird ja durch das Label, was ja dann Kevin Abstract und Rumil Imnani gegründet haben, wird das ja wahrscheinlich dann nochmal enger da irgendwie dran geschweißt so an dieses Kollektiv.
Da ist jetzt So Gone So Flexi, der ja auch als Feature drauf ist, gesigned worden auch, ne? Wenn ich das richtig...
Ja, genau. Und ich glaube, es ist gerade, das könnte auch am Wochenende passiert sein oder vor 2 Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, die erste EP erschienen hat, also das erste ganze Krass. Ding. 97 Blossom von The Blossom. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ist aber tatsächlich so eine Indie-Pop-Geschichte, also hat soundmäßig relativ wenig mit dem Brockhampton-Universe zu tun, würde ich mal sagen.
Passt aber von der Attitüde ja total rein.
Ja.
Ja, ich sehe gerade, der ist bei So Gone So Flexi ist auf jeden Fall seit einiger Zeit nichts mehr erschienen. Aber
mal abwarten. Ja, der kommt tatsächlich aus Corpus Christi, also aus dem Heimatort von Kevin Abstract, Merle Nood und ich glaube Jobber kommt da ja auch her mit Champion. Ich weiß nicht genau, wer alles. Ich glaube die 4. Ich glaube, das ist einfach so ein Dude, den die von da kennen. So.
Abwarten, was passiert. Was mich tatsächlich jetzt am meisten interessiert, langfristig, wenn denn wirklich ein Nachfolgealbum jetzt kommt, ob wir quasi jetzt eine lose Ideencollage bekommen haben, die so ein bisschen aufmacht, auf was wir uns einlassen können, oder ob es tatsächlich irgendwie auch weiterhin auf den nächsten Brockhampton-Alben so chaotisch zugeht, wie es jetzt die letzten 2 Alben, das Roadrunner-Album mitgezählt, 3 Alben passiert ist. Und wie sich da generell der Sound von denen als Crew langfristig entwickelt, weil die durch ihre Dynamiken und durch wie sie aufgestellt sind, ja klar, es gibt irgendwie vergleichbare kleinere Kollektive, aber in der Größe doch relativ allein auf weiter Flur sind aktuell. Und aus den Möglichkeiten auf eine Art und Weise schöpfen, wie es halt viele Leute nicht können. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wo sich das hinentwickeln könnte. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da Prognosen abzugeben, weil alles, was auf dem Album hier passiert ist, das kann halt auch jetzt bis übermorgen schon wieder verworfen worden sein oder dann doch irgendwie über ein Kevin Abstract-Album outgesourced werden in irgendeine Solo-Idee oder sowas. Aber ich glaube, wenn ihr nichts mehr großartig auf dem Herzen habt, können wir gleich auch einen Schuh draus machen hier und so ein bisschen in Richtung Fazit driften. Das Ganze vielleicht nochmal so in die Diskografie von Brockhampton einordnen, weil ich nämlich in meinen Notizen jetzt keine Gesprächspunkte mehr notiert habe, die wir noch gesondert aufmachen könnten. Aber wenn ihr noch was habt, dann gerne her damit.
Nee, ich bin wunschlos glücklich.
Fang gerne an mit dem Fazit.
Boah, ich fange einfach an dann jetzt. Dann könnt ihr gleich groß ausufernd erzählen. Ich finde es ein sehr gutes Album. Ich werde es auch sehr viel hören, glaube ich, weil ich davon einfach gut unterhalten werde, auch wenn es ein relativ chaotisches Album ist und es für mich eine ganz logische Weiterentwicklung von dem ist, wie sich Brockhampton über die letzten 3-4 Jahre präsentiert haben. Und ich glaube auch, dass sie durch die Art, wie sie Musik produzieren, sehr viele neue Wege beschreiten können, selbst wenn die Soundideen nicht so richtig neu sind, aber eben die Art, wie gewisse Sachen in Szene gesetzt werden, durch ihre immer noch nicht ganz ausgeschöpften Möglichkeiten, durch die Crew, die sie halt haben, bin ich sehr gespannt auf, was halt als nächstes kommt und für mich aber am Ende doch auch irgendwie Mit so beste und schlechte Sachen tue ich mir immer relativ schwer, aber bis auf Buzzcut habe ich jetzt keinen Song darauf, den ich wirklich glaube, über mehrere Jahre hinweg zu hören. Aber da funktioniert für mich einfach irgendwie alles, auch mit dem sehr, 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 sehr guten Danny Brown Part.
Was ist denn dein Favorite Song?
Ja, Buzzcut, safe, 100%. Okay. Für mich auch eine ganz wunderbar gepickte Single. Und ja, ich glaube, um das Ganze so richtig einordnen zu können, denn ich habe es bei Ginger am Anfang auch gedacht, so krasses Album werde ich sehr viel hören. Und dann habe ich das irgendwie über das Jahr oder so danach immer nur mal punktuell wieder angepackt, weil es mir dann doch irgendwie als Gesamtding für mich selber ein bisschen zu chaotisch war. Und deswegen würde ich dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben für mich. Aber ich ja, mag es sehr gerne. Alleine durch den Charme, den es versprüht.
Soll ich weitermachen? Oder magst du zuerst eine
Klasse? Gerne.
Gerne. Okay, also ich muss gestehen, ganz abgehoben hat es mich nicht. Dadurch war es mir zu viel ineinander gemischt. Also meine Hörgewohnheiten bei Brockhampton, die ich davor hatte, haben sich nicht großartig geändert. Es gibt Songs, die ich sehr, sehr feier. Und diese Songs werde ich mir weiter einzeln picken, aber im Albumkontext werde ich es wahrscheinlich nicht mehr krass hören. Es gab für mich krasse Highlight-Momente. Das war auf jeden Fall auch Buzzcut. Das war The Light. Mein favorite Song ist What's the Occasion, glaube ich. Also das ist bei mir schon, da bin ich hängen geblieben und habe den direkt 5-6 Mal hintereinander gehört und bis jetzt immer noch sehr krasses Ding. Und dann immer ist es bei mir sehr Vibe-abhängig. So When I Ball, da finde ich zum Beispiel, da mag ich den Beat so. Das ist so ein Sommer-Scheibe-runter-Type-Song irgendwie. The Light Part 2 auch richtig krass. So kriege ich Gänsehaut. Auch vor allem dann die Live-Version. So, da hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Glaube allerdings, dass es trotzdem nicht lange auf meiner Rotation bleiben wird.
Ja, ich kann mich, glaube ich, fast nur anschließen. Also ich fand, das war tatsächlich, das ist in meiner persönlichen Hörweise der Brockhampton-Platten, das ist die größte Veränderung, dass ich das Gefühl hatte, Ivory Descents und auch Ginger waren für mich krasse Grower. Also das hat relativ lang gedauert, bis, bis das bei mir angekommen ist. Und auf der anderen Seite weiß ich noch, ich glaube, Saturation 2 war das erste, was ich da gehört habe. Und das war halt so wirklich, keine Ahnung, Kopf-Explodier-Emoji. Und ich fand es halt vom ersten Song an nur krass und habe es dann auch, glaube ich, irgendwie gefühlt einen Monat lang nichts anderes mehr gehört, außer dieses Album. Und hier ist es witzigerweise eine Mischung aus beidem. Also ich habe so das Gefühl, hier sind echt so, ja, wie Yannick schon sagt, Buzzcut, als ich den also erstmal gehört, richtig krass. Count on Me, Bankroll genauso. Also für mich ist das so ein bisschen ein Song irgendwie, weil es ja auch, glaube ich, ursprünglich mal ein Song war.
Haben die den nicht sogar mal zusammen performt?
Ja, also ja, wie gesagt, das Original gibt es ja auf diesen Technical Difficulties. Da ist es halt Bankroll mit der Hook, die jetzt auf Bankroll drauf ist, die ja A$AP Rocky macht. Mhm. Und dem Part, der eben jetzt bei Count on Me am Anfang ist. Und es sind dann halt eben zwei Tracks geworden aus, ich glaube, einer Session oder einem Ursprungstrack. Und ich finde, es schließt auch gut ineinander an. Aber das fand ich auch beides sehr, sehr krass direkt. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, Songs, wenn ich das jetzt noch mal eine Woche lang so hoch und runter höre, die mir dann wahrscheinlich deutlich besser gefallen werden irgendwann. Und deswegen, ja, also ich glaube, bei Brockhampton ist es immer so, wir reden jetzt sehr viel von Chaos und das gehört dazu und es ist auch wichtig dafür. Also ich glaube, so ein ganz stringentes, super durchgeplantes, mega konzeptionelles Album würde das nicht, das wird dem nicht gerecht, so diesem ganzen Kollektiv. Und da ist halt nur immer die Frage, wie weit oder wie stark ausgeprägt das ist und wie chaotisch am Ende auch die Produktion ist, weil ich glaube, so wie das jetzt auch mit den Singles, die sind ja, keine Ahnung, von erster Single bis Albumdrop waren 3 Wochen, glaube ich. Ja. Und das wird ja kein Zufall sein irgendwie. Also ich denke mal, da ist ziemlich viel in den letzten, ja, so am letzten Moment zusammengeschustert worden. Okay, jetzt droppen wir die erste Single, in 3 Wochen droppen wir das Album und Punkt aus, so. Und ich glaube, das hört man halt eben auch. Da ja, hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit dann eben geholfen. Ja, wie man daraus jetzt ein rundes Fazit ziehen soll, ist die Frage. Ich würde sagen, es ist absolut kein schlechtes Album. Das ist auf jeden Fall ein Album, was mich durch das Jahr noch begleiten wird, auch gerade durch den Sommer, denke ich mal. Ja, dann. Ja, das war's eigentlich.
Ja, das am Ende auch etwas, was für Brockhampton natürlich auch das ist, was es ausmacht. So, es ist zwar sehr von den Schicksalsschlägen, die sie haben, getragen, aber in der Art, wie die Musik funktioniert, dann doch immer so cool einfach und auch natürlich cool und unverkrampft, dass es eine Möglichkeit hat, einen über einen sehr langen Zeitraum zu begleiten, weil es sehr vielseitig hörbar ist.
Ja, also ich muss sagen, ich freue mich auch vor allem, das einfach nochmal wieder live zu sehen. Also ich habe das eine Jahr auf dem Splash mal gesehen. Da fand ich es tatsächlich nicht ganz so krass, auch weil es so ein bisschen über den Zaun gebrochen wirkte, weil der Slot auch relativ kurz war. Mhm. Letztes Jahr hätte ich 2 Konzerte gesehen, das hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, dass das so nachgeholt wird und dass es nochmal ein richtiges Konzert in Deutschland gibt, vielleicht im nächsten Jahr oder so. Und dann bin ich sehr gespannt, welche Songs dann noch so in der Rotation am Start sind. Dingen,
ja, mittlerweile auch wirklich eine so umfangreiche Diskografie, ja, dass eine Live-Show auf jeden Fall auch zu einem Erlebnis wird, also auch zu einem Chaos. Und alleine die Setlist-Arbeit stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor.
Voll, ich dachte mir auch gerade, wie lang war denn der Slot auf dem Splash?
45? 40
Minuten?
Das ist ja, also...
Ja,
eine unmögliche Aufgabe, da quasi ein Kollektiv von der Größe und mit der Diskografie stark abzubilden. Oder also ist sehr, sehr schwer. Da bräuchte man halt so eine 2 Stunden, 2,5 Stunden Show am besten, Solo-Show mit dem richtigen Setting, glaube ich. Das wäre sehr, sehr krass.
Ja, und vor allem, das war dann halt auch noch Seebühne und relativ klein und irgendwie ist, also ja, es war alles so ein bisschen chaotisch und ein bisschen schade am Ende.
Ja.
Ich bin gespannt, wie es aussehen würde.
Mal gucken, was für Overalls sie für die nächste Tour
aussuchen. Sind doch jetzt hier diese College-Jacken, oder nicht? Habe ich gesehen in dem.
Stimmt, diese blauen College-Jacken haben sie jetzt gemacht.
Ja.
Ne?
Ja. Waren die bei deren Auftritt jetzt, oder was?
Bei dem Live in the Chapel, oder?
Gar nicht aufgefallen.
Sie tragen die auf jeden Fall in den Videos jetzt zum Album, wo sie sich selber so inszenieren, wieder als halt. Dann jetzt die Roadrunners.
Okay.
Aber das ist auch das irgendwie immer was, was ja sehr viel Spaß macht an Brockhampton, dass sie dann doch diese Boyband-Uniformierung wirklich nach wie vor durchziehen. Auch nach 4 Jahren noch. Ja. Und wo ich auch sehr, wo man ja auch einfach immer wieder gespannt ist, was wird das nächste visuelle Gimmick. Und deshalb, ja, mal schauen, ob dieses Jahr noch ein Album erscheint oder ob kein Album mehr erscheint.
Und oder ob 3 Alben erscheinen.
Ja, noch eine Trilogie angefangen wird. Es ist schon auch einfach wirklich schön, dazu zu gucken, weil es ja einfach nie den verkopften Anspruch hat, den es also nach wahrscheinlich hat, aber nicht so offensiv nach außen trägt, dass man denen das Ganze ankreiden könnte. In dem Sinne, wenn ihr nichts mehr habt, ich wäre durch, dann würde ich mich jetzt verabschieden für diese Woche. Wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder, dann zu Edo Saya und seinem neuen Album X6. Und da bist auch du wieder dabei, Simon, ne?
Jo.
Wunderbar. Und mal schauen, wen wir noch so aus der Redaktion auftun und wer sich uns dann anschließen möchte. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit und
ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau.
Dann werden wir mal schauen, wie lange sich dieses Album jetzt bei uns jeweils in der Rotation hält und ob wir dann nochmal was entdecken und was wir noch entdecken und wie das Ganze zum nächsten chaotischen Album hinführt. In diesem Sinne auch danke an alle, die zugeschaut haben und wir hören uns in der Woche wieder. Bye.
Ciao, ciao.